Real Talk Thüringen, der Podcast zur Bundestagswahl.
Wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann gründe ich einen Arbeitskreis. Das gilt im Büro. Übertragen auf die Politik würde es heißen, sehe ich in einer Debatte kein Licht, dann erzähle ich was von Thomas Kemmerich. Und weil wir nicht nur von ihm erzählen, sondern mit ihm über seine Pläne für den Deutschen Bundestag diskutieren wollen, ist heute bei uns der Parteichef der Thüringer FDP und Bundestagskandidat Thomas Kemmerich. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die nette Anmoderation. Hallo.
Den Podcast, den mache ich hier zusammen mit meinem Kollegen Marcel Ronge, der euch gerade den wunderbaren Reim gebracht hat. Und ich bin Basti Diehl, Landespolitikreporter für Antenne Thüringen.
Herr Kemmerich, wir haben in den letzten Wochen schon das Gefühl so ein bisschen bekommen, dass Ihre Partei gar nicht mehr an allem schuld sein soll. Sie sind so ein bisschen in den Hintergrund gerückt der Debatte, bis dann plötzlich diese Migrationsdebatte für die Grünen und die SPD gar nicht mehr gut lief. Dann haben plötzlich Arbeitsminister Heil oder auch Grünen-Kanzlerkandidat Habeck die Kemmerich-Wahl in Thüringen von 2020 aus der Mottenkiste geholt und warnen davor, dass dasselbe mit Friedrich Merz nach der Bundestagswahl auch passieren könne. Also, dass er quasi von der AfD zum Kanzler gemacht wird. Was haben Sie gedacht, als Sie das gesehen haben?
Ja gut, die Geschichte begleitet mich jetzt ziemlich genau 5 Jahre und nochmal in den Fokus gerückt. Aktiv habe ich im Februar 2020 eins gemacht. Ich habe kandidiert und wurde dann gewählt und hatte aber nicht in der Hand, wer mich wählt. Und um die Analogie jetzt zur aktuellen Debatte herzustellen, es wird Anträge geben in der laufenden Woche zum Thema Migration im weitesten Sinne aus der Feder der CDU. Und dann wird im Parlament abgestimmt. Wer am Ende zustimmt, sich enthält, hat keiner im Griff. Klar, wird jetzt viel darüber spekuliert. Aber, und das ist das Entscheidende bei der Sache, wir müssen ja auf die Fakten kommen. Was soll passieren? Bei meiner Wahl hat ein Liberaler kandidiert gegen einen Vertreter von rechts und links. Und mein Angebot war, die bürgerliche Mitte zu repräsentieren. Das war in meinen Augen eine gute Sache. Und ich sage auch bis heute, das Ergebnis war eine gute Sache. Nämlich ein Liberaler wurde Ministerpräsident und nicht ein Vertreter der Linker, wie dann 4 Wochen später. Und wenn die Thematik, die Herr Merz aufwirft, die Migrationsfrage endlich mal zu ordnen, die Grenzen sinnvoll zu schützen vor illegalen Übertritten und so weiter und so fort, dann ist das eine gute Sache. Und wenn eine gute Sache im Parlament eine Mehrheit findet, dann ist das für Deutschland gut. Das ist das, was die Bevölkerung, die Wähler wollen. Und insofern ist die Debatte, die Heil, Habeck hier heraufbeschwören, einfach nur ein Ablenkungsmanöver von einer guten Sache, weil es nicht deren politischer Überzeugung entspricht. Ist es nicht deshalb falsch, weil die Falschen zustimmen, sondern nochmals die Migrationsplatte endlich mal so zu lösen und einem Ergebnis zuzuführen. Das ist das, was die Bevölkerung seit langem einfordert. Das ist das, was rauskommen soll.
Haben wir das gleich am Anfang abgefrühstückt.
Genau. Aber ich danke Herrn Heil und Herrn Habeck, dass sie mich übers Wochenende sehr berühmt geredet haben wieder. Und auch die Diskussion wieder entfacht haben. Was ist wichtig im Parlament? Das wird ja weitergehen. Und da ist eben entscheidend, nicht wer mit wem, sondern über was diskutieren wir. Wir müssen Deutschland wieder flott kriegen, werden wir noch drüber reden. Wir müssen die rechtsstaatliche Ordnung wiederherstellen, die Durchsetzungsfähigkeit des Staates sichern. Also ich kann das nur begrüßen.
Auch mit Sicherheit, deshalb kandidieren Sie jetzt ja nochmal für den Bundestag. Genau darüber wollen wir jetzt reden. Und zwar treten Sie an für den Wahlkreis 192, Erfurt, Weimar, Weimarer Land. Und Sie hatten angekündigt, weil auch unser ehemaliger Ministerpräsident Bodo Ramelow in diesem Wahlkreis antritt, Sie wollen Bodo Ramelow die Silberlocke kürzen bzw. abschneiden. Gegen diese Aktion Silberlocke von mit Bodo Ramelow, Gregor Gysi, Dietmar Bartsch. Was ist damit gemeint, die Silberlocke abzuschneiden?
Also erstmal bewerbe ich mich ganz selbstbewusst um das Direktmandat im Wahlkreis Erfurt-Weimar. Auch als liberaler, unabhängiger Geist. Die Leute hier kennen mich, die wissen sicherlich mich einzuschätzen. Auch meine Gegner wissen mich einzuschätzen. Dass ich sicherlich sehr selbstbewusst und unbeeindruckt von Anfeindungen gerade in der Sache mein Kreuz durchdrücken werde und will, um diese Dinge voranzubringen in Deutschland, wirtschaftliche Gesundung, Migration etc. pp. Der Nebeneffekt ist ja, dass diese sogenannte Aktion Silberlocke das politische Überleben der Linken sichern soll, mit 3 Direktmandaten im Bundestag den Einzug zu schaffen, obwohl man die 5%-Hürde nicht schafft. Schon mal gut, dass die Linke einsieht, dass sie keine 5% mehr in der Bevölkerung hat. Und ich bin immer angetreten, um linke Politik in Deutschland ja zu beenden und wieder eine wirtschaftsliberale, konservative, freiheitsliebende Politik einzuläuten. Und die letzten 10 Jahre waren nicht gut für Thüringen. Und deshalb möchte ich auch mit meiner Kandidatur dafür Sorge tragen, dass Herr Ramelow den Ruhestand antritt. Wie er den gestaltet, ist mir weiterhin wenig wichtig. Aber sein Ruhestand soll er nicht in Berlin künstlich hinausschieben können.
Können Sie denn drei FDPler in Deutschland aufzählen, die das Direktmandat holen?
Ja, wir werden ja die 5% holen.
Insofern
haben wir die Not ja nicht. Und dann zählt jeder Direktkandidat aus dem eigenen Wahlergebnis ein.
Also sehr selbstbewusst hier, sehr selbstbewusste Töne. Jetzt treten Sie aber eben in Ihrem Wahlkreis gegen namhafte Konkurrenz an: Bodo Ramelow, der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, Katrin Göring-Eckardt von den Grünen. Wie rechnen Sie da Ihre Gewinnchancen aus?
Ja, die Frage ist, wer macht den Wählern in dem genannten Wahlkreis das beste Angebot? Carsten Schneider hat als Ostbeauftragter die Schicke der Bundesregierung mitgestaltet. Aber wenn sich die Wähler fragen hier vor Ort, was ist denn für Erfurt-Weimar, was ist für Thüringen herausgekommen? Relativ wenig. Frau Göring-Eckardt gefällt sich in ihrer Rolle als Bundestagsvizepräsidentin, ist vor Ort nicht präsent. Gestern Abend hatte ich ein Podium, da hat sich mal wieder vertreten lassen. Also ob sie wirklich eine Kandidatin für Erfurt-Weimar, für Thüringen ist, möchte ich wirklich in Frage stellen. Mal abgesehen davon, dass ich ihre politische Qualifikation auch nicht für ausreichend halte, die Probleme zu lösen. Sie ist eine Frau der Politik der offenen Arme, noch mehr Migration. Und ja, sie findet das ja so gut, hat sie mir in einem früheren Interview gesagt, dass sich Deutschland durchmischt. Das sind alles Dinge, die ich abschaffen will. Auf der anderen Seite treten zwei sehr junge Männer an, die politisch wenig Erfahrung haben, erst recht nicht im politischen Berlin. Und ich glaube, gerade ist wichtig, dass man sich politisch in Berlin nicht nur auskennt, sondern auch durchsetzen kann. Und das kann ich den Wählern versprechen, das kann Thomas Kemmerich.
Sie haben es ja gerade schon angesprochen, Sie waren nämlich schon mal im Bundestag für die FDP in Thüringen. 2017 sind Sie in den Bundestag eingezogen. Waren grundsätzlich, wie schauen Sie da auf diese Zeit zurück im Bundestag?
Es war, ist und war immer eine interessante politische Umgebung in Berlin. Da werden ja nun mal die Schalter der Macht bewegt für Deutschland. Ich bin ja deshalb aus Berlin weggegangen, nicht weil es mir in Berlin nicht gefallen hat oder ich Berlin politisch nicht weiter bearbeiten wollte und konnte, sondern weil meine Aufgabe ich vorrangig in Thüringen gesehen habe. Denn ich habe mein Mandat abgegeben nach der erfolgreichen Wahl 2019 und bin dann hier in den Thüringer Landtag als Fraktionsvorsitzender gewechselt. Aber politische Gestaltungswillen habe ich nach wie vor ungebrochen. Und das kann man jetzt zuvorderst in Berlin machen, weil die Aufgaben sind immens. Heute Morgen kam wieder eine Meldung, das Wirtschaftswachstum wird minimal sein im nächsten Jahr nach Ansicht von Herrn Habeck. Der hat von Wirtschaft ja auch nicht viel Ahnung. Ich befürchte mal, dass wenn wir nichts tun, wir das dritte Jahr in Folge Rezession haben. Und die ganzen politischen Wünsche, alles, was gerade im Wahlkampf wieder geäußert wird, kann man nur erfüllen, wenn wir wirtschaftlich gesund, stark sind, wenn die deutsche Volkswirtschaft wieder brummt. Und das, glaube ich, kann ich als Unternehmer mit 34 Jahren Unternehmenserfahrung den Wählern hier versprechen, dass ich mich da auskenne.
Also es ist so ein bisschen die Aufgabe, die jetzt nach Berlin ruft, weil Sie sind ja hier in Thüringen verwurzelt, haben Familie hier, Unternehmen und so weiter und so fort. Ist es jetzt so ein bisschen der Ruf, die Notwendigkeit, die Sie sehen, dass Sie jetzt wieder nach Berlin in den Bundestag einziehen wollen?
Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man eben nicht nur von der Zuschauertribüne meckert und sagt, was man alles besser machen kann, sondern wenn man die Gelegenheit hat, dann auch auf das Spielfeld zu wechseln und dort Verantwortung zu tragen, nicht nur meckern und besserwissern, sondern tatsächlich im Tatkräftchen anpacken. Und das ist mein Angebot an die Wähler und Wählerinnen hier in Erfurt und Weimar und letztlich auch in ganz Deutschland. Ich habe ja eine Bekanntheit, die auch über Thüringen hinaus reicht. Und da habe ich auch viele Nachfragen aus allen Teilen dieses Landes. Wie kriegen wir die Karre wieder flott, sage ich mal, so ein bisschen salopp. Und da wissen viele Leute, dass ich da einfach aus meiner Lebenserfahrung eine Menge mitbringen kann.
Bleiben wir noch ein bisschen in Thüringen. Jetzt ist es in den letzten Wochen seit der Landtagswahl, seit der vergangenen Jahr so ein bisschen ruhiger um die FDP hier in Thüringen geworden. Was passiert denn da jetzt gerade bei Ihnen im Landesverband? Sie sind nicht mehr im Landtag vertreten. Was passiert da gerade?
Wir haben im Oktober turnusmäßig Landesvorstandswahlen durchgeführt. Wir haben einen neuen Landesvorstand gewählt mit einem alten Vorsitzenden oder bekannten Vorsitzenden. Also ich werde weiter die nächsten zwei Jahre Verantwortung für die FDP Thüringen tragen. Natürlich sind wir etwas aus dem landespolitischen Fokus gerutscht. Das hat auch mit der Regierungsbildung zu tun. Da hat man als Opposition, erst recht als außerparlamentarische Opposition, wenig zu sagen. Aber wir beobachten ganz genau, was die sogenannte Brombeere macht. Und zwei Flashlights. Jetzt kam in dem 100-Tage-Programm heraus, wir wollen den Unterrichtsausfall unter 10% drücken. Der ist knapp über 10%. Da jetzt etwas runterzudrücken, ist viel zu wenig. Unterricht darf nicht ausfallen. War ein Wahlversprechen, was wir gegeben haben. Das muss man mit allem, was man hat, muss man eben gerade, um sich nicht der nächsten Generation zu versündigen, dafür Sorgen tragen, dass kein Unterricht ausfällt. Und deshalb ist unter 10% Rücken einfach ein völlig unambitioniertes Ziel. Das andere sind die Landesfinanzen. In dem Koalitionsvertrag steht nicht viel drin, wie man sie wirklich konsolidieren kann und muss, weil das Defizit ist, naja, fast 2 Milliarden groß, also 2000 Millionen.
Da ist ja jetzt der am Anfang zitierte Arbeitskreis gegründet worden von Frau Finanzministerin Wolf, um da Lösungen zu finden.
Richtig, aber was bis jetzt im Koalitionsvertrag drin steht, ist nur, wie man neue Schulden aufnehmen kann. Über die Landesgesellschaften oder die bestehenden Schulden einfach zu strecken. Also wenn man die Corona-Schulden zum Beispiel streckt, hat das einen Effekt pro Jahr von 40 Millionen. Aber die Kosten, die durch die Streckung auflaufen, also durch Zinsen, sind 80 Millionen. Das sind schlechte Geschäfte für die Bürger hier in Thüringen. Und das werden wir weiter aufdecken und als Opposition in Thüringen wirken. Und am Ende, top die Wette gilt, mal sehen, wie lange die Brombeere hält, wenn sie jetzt schon viel streiten, wenig Geld im Haushalt sind und die Bruchstellen sind da. Und im Parlament übrigens haben sie auch keine Mehrheit. Sie haben auch keine Mehrheit gegen sich, aber sie haben auch keine Mehrheit im Parlament.
Pattsituation. Aber nochmal, wie ist die Stimmung im FDP-Landesverband? Sie sind ja bei der Wahl nicht knapp gescheitert, sondern schmerzhaft mit 1,1%.
Ja, die Niederlage war durchaus krachend. Aber wir wissen aus den Befragungen der Wähler und aus den leidvollen Erfahrungen der Kollegen in Sachsen und Brandenburg, dass die lokalen Freien Demokraten in Thüringen, in Sachsen und in Brandenburg nahezu keinen Einfluss hatten auf das Wahlergebnis. Das war eine Denkzettelwahl für die Ampel. Die potenziellen Wähler wollten zu 100% die Ampel nicht mehr haben. Also das haben Wähler zu mir gesagt, entweder schaltet ihr die Ampel ab oder wir schalten die Ampel ab durch Wahlen. Und ich habe ja auch oft genug kritisiert, dass Herumampeln der Koalition in Berlin. Ja, und dafür haben wir die Quittung bekommen. Und wir sind nie in die Schwelle gekommen, tatsächlich 5% und mehr zu erreichen. Und dann sind sehr teuer finanzierte Kampagnen von Campact zum Beispiel gefahren worden. Das sah aus wie der Wahlomat, dass die Stimme an die Freien Demokraten in Thüringen verloren ist. Und das haben viele Leute leider berücksichtigt. Ich habe ja die Diskussion in den Tagen kurz vor der Wahl, nach der Wahl gehabt, dass Leute mir, ich sag mal salopp, fast unter Tränen gestanden haben. Wir konnten nicht diesmal nicht wählen, weil die Stimme ist ja sonst weg. Und das war das Ergebnis, 1,1. Aber die Stimmung, das war ja auch die Frage, ist trotzig positiv. Wir sagen, okay, es braucht die Freien Liberalen, es braucht Freien Demokraten, es braucht die Liberalen. Gerade in der nächsten Bundesregierung, darum kämpfen wir. Denn es ist relativ, oder viele erwarten, dass Friedrich Merz Kanzler wird. Aber die Frage, mit welchem Partner? Weil es ist ganz klar, er wird keine absolute Mehrheit bekommen. Und insofern braucht er jetzt einen guten Partner, der die Geschicke des Landes gestaltet. Und ich sage ganz selbstbewusst, ich sehe als beste Form der Regierung eine schwarz-gelbe Regierung für die nächste Zeit, notfalls auch als Minderheitsregierung. Weil ich sehe es unmöglich an, gerade die wirtschaftlichen Probleme zu lösen mit einer SPD, die weiter umverteilen will und die wirtschaftliche Gesundheit des Landes nicht im Auge hat und die Frage der Migration, die Ordnung in der Migration herzustellen, rechtsstaatliche Ordnung herbeizuführen, Durchsetzungsfähigkeit des Staates, geht mit den Grünen nicht. Also muss man mit einer Minderheitsregierung, gibt es in anderen Ländern auch, dann von Fall zu Fall sich Mehrheiten suchen für gute Entscheidungen. Damit hat man ja auch unser Gespräch auch begonnen.
Da hat übrigens Bodo Ramelow, sollte in den Bundestag kommen, schon angekündigt, zwischen den Fraktionen moderieren zu können, weil er das ja schon kennt aus Thüringen, die Minderheitsregierung. Aber bleiben wir noch mal ganz kurz bei Ihnen und was diese Wahlniederlage auch für Sie persönlich bedeutet. Sie haben nämlich mal in einem Interview bei uns gesagt, und das ist jetzt schon ein bisschen her, aber ich zitiere es einfach mal, für die FDP in Thüringen wäre es ungleich schwerer, in den Landtag einzuziehen, ohne einen Spitzenkandidaten Thomas Kemmerich. Das haben Sie damals auf Ihre hohen Bekanntheitswerte zurückgeführt. Damals war das eine Ansage, heute wirkt es wie schlecht gealtert. Haben Sie über Ihre persönliche Funktion in der FDP Thüringen nachgedacht nach der Wahl?
Nach so einem Wahlergebnis stellt man natürlich alles mal in Frage. Und auch meine eigene Person, auch meine eigene Motivation, das wieder nutzbar zu machen. Und ich habe aber auch viel Feedback bekommen. Es lag an vielen, aber nicht an Ihnen persönlich oder an dir persönlich. Und ich glaube, die Bekanntheit ist nach wie vor da. Auch die Zustimmung zu meiner politischen Arbeit, nochmals, das ist jetzt kein großer Faktor, aber der Faktor Kemmerich hat für 1,1 gesorgt und nicht wie 0,8 in Sachsen oder in Brandenburg. Und rein von der Demoskopie, wenn wir in die Schlagkraft 3,5-4% vor der Wahl gekommen wären, dann war es wie 2019, ist der entscheidende Faktor der Spitzenkandidat. Und das ist das, was ich mit diesem Zitat von Ihnen gewählten Zitat ausdrücken will. Am Ende brauchst du etwas, was die Leute positiv bestimmt. Diesmal hat es nicht gezogen. Aber wir werden weiter darauf setzen, die FDP Thüringen als politische Kraft wirkmächtig zu halten. Wir haben mit Franziska Baum eine exzellente Bildungspolitikerin, mit Robert Martin Montag einen Gesundheitspolitiker. Wir haben viele gute Leute und wir werden die weiter in Stellung halten und in Position bringen, um dazustehen, wenn ja neue Aufgaben in Thüringen auf uns zukommen. Nochmals mal sehen, wie lange die Brombeere in Blüte steht.
Jetzt sind Sie ja auch nicht nur politisch sehr umtriebig, sage ich mal, unter anderem beim Karneval in Erfurt sehr engagiert. Jetzt hat uns relativ kürzlich die Nachricht erreicht, dass der Karnevalsumzug in Erfurt ausfallen wird. Es wird eine stehende Feier auf dem Dom geben. Hintergrund, so wie ich das verstanden habe bisher, sind die Sicherheitsvorkehrungen, die man hätte verschärfen müssen nach dem Anschlag von Magdeburg. Und das wäre wohl zu teuer gewesen. Soweit sind wir ja, glaube ich, noch richtig. Jetzt wird im Bund diese Migrationsdebatte so seit Tagen, seit Wochen geführt. Wie sehen Sie das? Führen Sie das auch auf diesen Bereich des Lebens zurück, wenn wir über einen Karnevalsumzug sprechen, der deshalb abgesagt werden muss?
Ja, das ist natürlich eine Situation, die wir seit 2016 haben. Damals war das tragische Ereignis in Berlin am Breitscheidplatz. Und das hat die Situation für öffentliche Veranstaltungen dermaßen erschwert, sie nach den Sicherheitsaspekten durchzuführen, dass wir jetzt wieder leider vor der Tatsache stehen, dass wir nach den Ereignissen in Magdeburg, das hat auch damit zu tun, dass man jetzt Elektrofahrzeuge einsetzen kann, also die Wegstrecken, um solche schrecklichen Taten zu begehen, viel kürzer geworden sind, dass wir tatsächlich kein tragfähiges Sicherheitskonzept in der Kürze der Zeit zu vertretbaren Kosten aufstellen können. Ich werde das nicht, oder wir werden das als Karnevalist nicht akzeptieren. Wir werden intensiv mit allen Beteiligten daran arbeiten, dass wir dann für 2026 auf einem Sicherheitskonzept, was die aktuelle Lage einbezieht, dann einen Umzug wieder präsentieren können. Aber für das Jahr 2025 war es einfach unmöglich. Wir wissen, dass es kurz vor Weihnachten passiert, also ungefähr 4-5 Wochen von heute. Und das ist einfach, wenn eine Veranstaltung mit 50.000 Zuschauern in Erfurt stattfinden soll, dann ist das Risiko einfach für die Beteiligten nicht gangbar. Ich finde das nicht bedauerlich, ich finde das wirklich ganz schlimm. Ich verstehe auch, dass die Leute diese Zusammenhang herstellen in der Migrationsdebatte. Deshalb ja nochmals, die Dinge, die jetzt im Deutschen Bundestag passieren sollen, kann man aus diesem Grund nur begrüßen. Wir müssen unsere Grenzen im Griff haben, wir müssen erstmal die Grenzen zumachen, illegale Grenzübertritte darf es nicht geben und wer sich hier nicht an die Rechtsordnung hält, der wird auch nach Hause geschickt. Der hat sein Recht, hier zu bleiben, verwirkt.
Kurz für die Hörer, wir reden hier übrigens noch, bevor die Anträge durch den Bundestag gegangen sind, beziehungsweise der Gesetzesentwurf der CDU.
Genau, jetzt gibt's ja unter anderem die AfD oder auch einzelne Migrationsforscher, die sagen, naja, das, was die CDU da fordert und zur Abstimmung gibt, das reicht nicht, vor allem um einfach die Migration im ganzen Land zu kontrollieren. Würden Sie bzw. die FDP da weitergehen noch, also mit der AfD beispielsweise mitgehen und sagen, da muss noch mehr passieren?
Das sind ja die typischen Floskeln der AfD-Leute. Nach meiner Überzeugung reicht es aus, die Kontrolle über die Schengener Außengrenzen zu erhalten. Wenn ich auf dem Landwege nach Deutschland komme, komme ich über ein sicheres Herkunftsland. Da müssen die Dublin-Regeln wieder gelten. Ansonsten haben wir eine bestehende Rechtsordnung, die darüber entscheidet, ob man jemand sich an die Rechtsordnung hält oder nicht hält. Wenn wir drei illegal Bahn fahren, ist das Schwarzfahren, wird geahndet. Wenn wir drei illegal angeln, gibt es entsprechende Strafe. Wenn man illegal über die Grenze tritt, wird man in Deutschland hier willkommen geheißen. Das kann es nicht sein. Wenn man nach Amerika fliegt und hat kein bestehendes Einreisevisum, wird man entspannt wieder zurück in Flieger gebeten und fliegt wieder nach Hause. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Man muss es nur machen. Und nochmals, wer sich gegen die Rechtsordnung stellt, der ist eben abzuschieben. Und das ist ja mit das Konzept, Abschiebeplätze in großem Maße zu schaffen, in alten Kasernen etc. pp. Und dann die Leute umgehend in ihre Heimatländer zurückzuführen oder in die Staaten, über die sie Deutschland betreten haben. Das wird ruckeln, aber das reicht in meinem Sinne aus und die martialischen Sätze, die dann die AfD mit ihrem Thema Remigration fasst, die gehen ja viel, viel weiter und das müssen die Leute auch einfach wissen. Wenn die AfD von Remigration redet oder Frau Weidel das ja meist ja rausschreit, dann meint die tatsächlich im großen Maße Leute, die längst hier integriert sind, die eben einen Migrationshintergrund haben, aus diesem Land heraus ja zu ekeln, muss man fast sagen. Und Höcke wurde mal damit, es gibt einen Videoausschnitt, er sagt 20-30%. Und das können wir uns ja ausmalen, was passiert, wenn 20-30% der jetzigen Bevölkerung mit Migrationshintergrund dieses Land nicht mehr unterstützen können. Denken wir an die Pflege, an das Krankenhaus, an die Gastronomie, an viele Bereiche des Lebens. Und da fällt mir auch ein, dass wir manchmal dann Leute abschieben, die seit Jahr und Tag hier leben, wo die Kinder längst zur Schule gehen, deutsche Sprache können, beide Partner hier mitarbeiten. Also das gehört auch dazu, dass wir unser Einwanderungsrecht entsprechend modern gestalten. Wir wollen ja Deutschland nicht abschotten. Wir wollen nur sagen, illegal kommst du nicht rein. Aber wenn du von außen einen Antrag stellst, nach Deutschland zu kommen, mit der Fähigkeit hier teilzuhaben, dann sind die Leute auch herzlich willkommen. Wir brauchen sie, um auch die Demografie in Deutschland in den Griff zu kriegen. Ich bin Babyboomer. Ich gehe Ende dieses Jahrzehntes, gehen viele meiner Altersgenossen in den Ruhestand, und das muss ja irgendwie gelöst werden. Und das ist eine wichtige Aufgabe, und die AfD vergiftet da nur das Klima, und die merken, dass sich endlich was in die richtige Richtung für Deutschland tut, und gibt das Zitat von hochrangigen AfD-Vertretern: Uns als AfD geht es nur gut, wenn es Deutschland schlecht geht, und damit müssen wir endlich aufhören.
Auch vor dem Hintergrund, wie bewerten Sie das im Bundestag? Grüne und SPD sagen ja beispielsweise, das wäre ziemlich schlecht und dramatisch, Dammbruch und so weiter und so fort, Brandmauer, die da fällt, wenn die Mehrheit für die Anträge der CDU mit der AfD zustande käme. Wie bewerten Sie das?
Ich würde von Grünen und SPD Argumente gerne hören, die gegen diese Beschlüsse sprechen. Darüber können wir gerne reden. Das ist eine parlamentarische Debatte, die ich gerne führe. Aber nur weil die Falschen zustimmen, wird etwas Richtiges nicht falsch. Und da habe ich noch nichts gehört von Heil, Habeck und wie die alle heißen, was nun tatsächlich inhaltlich gegen diese Anträge spricht.
Haben sich da CDU und FDP eigentlich abgesprochen in der Kommunikation? So, was Sie gerade gesagt haben, nur weil der Falsche zustimmt, wird das Richtige nicht falsch. Das sagen ja auch jeder CDU-Vertreter, mit dem wir sprechen.
Ich habe das, glaube ich, 2020 im Herbst auch schon gesagt, wer da wen zitiert hat. Also wenn ich Herrn Merz heute reden höre, ist das, was ich vor einem guten Jahr auch hier im Sender schon mal gesagt habe, an anderer Stelle. Ich bin dafür.
Ja, das haben wir in Thüringen auch schon gehört,
Gottes Willen. Aber ich bin ja süß, wie ich dafür gescholten worden bin. Wie kann man nur, wo ich gesagt habe, lass uns einfach das Richtige abstimmen, gleich wer zustimmt. Und ich lege es ja gar nicht drauf an, mit der AfD gemeinsam zu stimmen. Aber ich lasse mich auch nicht davon abbringen, etwas Gutes in das Parlament einzubringen. Und es liegt ja nur an SPD und CDU, die Debatte zu führen, die Sie gerade ansprechen, um zu sagen, okay, was macht's denn mehrheitsfähig oder zustimmungsfähig im Sinne von SPD und Grüne? Die Diskussion führen wir ja gerne. Aber kategorisch zu sagen, wir wollen das nicht und ihr dürft das nicht, weil die AfD könnte zustimmen, wir wissen ja gar nicht, ob die zustimmen, das macht die Debatte tot. Und das verstehen die Leute draußen nicht mehr, weil wir kamen von dem Umzug und von Aschaffenburg und von diesen ganzen schrecklichen Vorfällen. Die Leute wollen endlich die Handlungsfähigkeit, die Durchsetzungsfähigkeit dieses Rechtsstaates wieder sehen, spüren. Und da wollen die keine Ankündigungen, sondern Taten. Und das ist das Gute, dass das passiert. Und diskutieren können wir über den Inhalt, aber nicht sagen, oh Gott, da können die Falschen zustimmen.
Politisches Thüringen damit wieder so ein bisschen Trendsetter, würde ich mal sagen. Wenn sich diese politischen Trends weiter auf die Bundesebene übertragen sollten, sehen Sie dann spätestens bei der nächsten Wahl ähnliche Verhältnisse im Bund wie in Thüringen auf uns zukommen? Also wir reden von AfD bei über einem Drittel und quasi handlungsunfähigen Bundestag.
Ich sehe eine ganz andere Entwicklung. Wenn wir die Probleme gerade der Migration lösen im Sinne der Bevölkerung, der Mehrheit der Bevölkerung, wenn wir die Wirtschaft wieder flott kriegen, wenn wir die Inflation in den Griff bekommen und bei der Energiepolitik endlich wieder die planwirtschaftliche Energiewende, die ich für gescheitert halte, und nicht nur ich, sondern viele für gescheitert halten, die der Physik, der Ökonomie widerspricht, wenn wir das alles in den Griff bekommen, gibt es keinen Grund oder kaum mehr einen Grund, AfD zu wählen. Wir sehen das in Dänemark, wo jedoch die Sozialdemokratie gerade das Thema der Migration in den Griff bekommen hat. Wir haben ganz wenig Einreisen, ganz wenig Asylsuchende, kaum illegale Grenzübertritte, die haben die finanziellen Mittel konzentriert für die dänischen Mitbürger. Da ist die vergleichbare Partei von 19% auf 3% gesunken. Das ist mein Ziel, die AfD dadurch wieder schwach zu machen und die FDP dadurch stark zu machen, die politische Mitte dadurch zu stärken, dass wir das Vernünftige, Richtige und Wichtige für Deutschland tun.
Wie erklären Sie sich dann, dass SPD und Grüne sich mit Händen und Füßen gegen solche Pläne wehren?
Ja, das scheint in deren politischen DNA zu liegen, die Migrationsfrage oder diese Frage der offenen Grenzen ganz anders zu definieren.
Naja, Scholz hat auch im Spiegel schon gesagt, wir müssen mehr oder großflächig abschieben.
Ja, aber er macht's ja nicht. Also das ist typisch Scholz. Vielleicht weiß er es schon gar nicht mehr, da das im Spiegel gesagt hat. Aber er ist in der Verantwortung. Ne? Wer Führung will, kann sie bei mir bestellen, wie er anfangs noch gesagt hat. Er hat ja nicht geführt. Er hat das Chaos nur weiter zugelassen. Und wir können uns auch nicht dafür feiern, dass wir weniger illegale Migration haben. Illegal ist illegal. Und da hat der Rechtsbürger, der treue Rechtsbürger, einen Anspruch darauf, dass die abgestellt wird. Und das ist das, was einfach die Leute einfordern. Und da kann ich nur mutmaßen, weil ich höre keine, wie gesagt, inhaltliche Argumente höre ich ja nicht. Außer, dass wir weiter die Politik der offenen Arme, der offenen Grenzen führen müssen. Jeder muss willkommen sein und auf den grünen Parteitagen hört man dann so Umkehrtatbestände. Wir müssen beweisen, dass er hier nicht willkommen ist. Und das ist ja völlig falsch. Wie gesagt, wir haben einen sehr generösen Sozialstaat. Offene Grenzen, Sozialstaate, das ist eine ökonomische Weisheit aus den 70er Jahren schon. Offene Grenzen, Sozialstaat vertragen sich. Milton Friedman, Chicago Schule. Und das merken wir auch, dass wir auch bei den die Sozialversicherungsbeiträge sind über 40%. Das hat ja auch damit zu tun, dass wir 5 Millionen Bürgergeldempfänger haben, dass wir davon ungefähr die Hälfte aus Migrationsverhältnissen haben. Das hat auch damit zu tun, dass sie zu wenig in Arbeit dürfen und auch nicht aufgefordert werden. Wir haben die niedrigste Quote von ukrainisch Beschäftigten im europäischen Vergleich. All das hängt ja zusammen. Und da sagen die Leute, das muss aufhören. Wir wollen auch nicht mehr, dass Leute genötigt sind, Flaschen zu sammeln, um ihre Rente aufzubessern. Das sind ja Dinge, die wir wirklich anpacken müssen. Dafür brauchen wir Rechtsstaatlichkeit, wirtschaftliche Prosperität.
Schlagen wir nochmal kurz den Bogen zum Karnevalsumzug in Erfurt. Das ist ja so ein Beispiel, was einfach wirklich mitten im Leben der Menschen stattfindet. Und wo es am Ende auch an Geld fehlt. Wo müsste der Staat da unterstützen? Wo gibt's da Punkte, wo man angreifen kann, damit solche Sachen wie eben Karnevalsumzüge, Vereinsarbeit und so weiter und so fort, damit das auch bei Unwägbarkeiten stattfinden kann, ohne dass man sich groß Sorgen machen muss, wie kriegen wir das jetzt finanziell gestemmt?
Ja, wir haben einmal die Sicherheitslage, das hat jetzt mit dem Geld nichts zu tun, aber wenn wir mal wirklich übers Geld reden und wir wollen ja auch Steuersenkungen durchsetzen, wir wollen dafür Sorge tragen, dass die Krankenversicherungssysteme wieder stabilisiert werden, die Pflegeversicherung stabilisiert werden. Ja, wir müssen tatsächlich den Gürtel enger schnallen. Das wird eine harte gesellschaftliche Diskussion. Wir sprachen gerade über Bürgergeld.
Wer muss den Gürtel enger schnallen?
Diese Gesellschaft. Wir müssen
auch im Gesamten.
Im Gesamten. Und wir müssen dann auch harte Diskussionen führen. Ich nehme zurück zum Bürgergeld. 5 Millionen ist ungefähr der Rechtskreis, die Bürgergeld empfangen. Es sind auch viele Kinder dabei, viele Leute, wo das gar nicht anders geht, aber es sind auch Leute dabei, die arbeiten können. Also in meinen Augen ist der Bezugskreis viel zu groß geworden und auch die Erhöhung der letzten 2 Jahre mit 2x12% war zu üppig. Keiner hat 12% mehr netto bekommen. Gleichzeitig haben wir Wohngeld erhöht, all diese Tatbestände. Das ist alles Geld, was fehlt. Es summiert sich dieses Jahr mal die Lücke bei der Bürgergeldempfängerquote fast 9 Milliarden, 10 Milliarden. Das sind 50 Milliarden wohl in Summe. Wenn ich eine große Zahl der Bürgergeldempfänger aus Leistungsempfänger zu Leistungsträgern machen, also sie in Arbeit bringe und es liegt genug Arbeit herum, dann kehrt sich das. Dasselbe ist tatsächlich bei dem Thema Migration. Die Migrationskosten sind immens. Wenn ich die vermeide durch geordnete Zuzug eben nicht in die Sozialversicherungssysteme, sondern in den Arbeitsmarkt, wird da auch ein großer Batzen wegfallen. Energiewende. Wir haben 25-30 Milliarden per anno für eine planwirtschaftliche durchgeführte Energiewende. Auch das muss aufhören. Das sind die großen Dinge. Dann haben wir einen Staat, der viel, viel zu mächtig ist. Der Staat ist da stark, wo er schwach sein muss. Nämlich bei dem Eingriff in unser Leben. Wir sind durchorganisiert. Lieferketten-Sorgfaltsgesetz, Hinweisgeber-Schutzgesetz. Man kann ja diese Dinge gar nicht mehr aussprechen. Frau Paus letztens wollte noch eine neue Superbehörde schaffen, also Grüne Ministerin, Familienministerin mit 5.000 neuen Stellen. Wenn ich den Staatsapparat wirklich deutlich ausmiste, die Staatsaufgaben zurückfahre auf das Minimum, was wir eigentlich von ihm erwarten können, das ist Bildung, Sicherheit und Infrastruktur zu halten, dann werden erstens viele Arbeitskräfte frei, die wir im Mittelstand und in der freien Wirtschaft suchen. Es kostet alles viel weniger Geld. Und am Ende, wenn wir das noch jetzt wirklich mal als Aufgabe und zwar in der Form verstehen, dass es eben nicht mehr eine Kannvorschrift ist, etwas digital zu machen, sondern der Staat muss gezwungen sein, alles, was er tut, mit dem Bürger digital zu machen. Dann ist das ein Konjunkturprogramm ohnegleichen für Deutschland und dann sind die Mittel, die Sie ansprachen, für die Gestaltung des öffentlichen Lebens in Anführungszeichen auch locker vorhanden.
Sie haben eben gesagt, wir müssen alle den Gürtel enger schnallen. Damit sind Sie für mich zumindest in diesem Wahlkampf der erste Politiker, der sagt, dass es nach dieser Wahl den Menschen schlechter gehen wird. Warum machen Sie das?
Ja, ich glaube, die Leute draußen wissen, dass es gerade konjunkturell bergab geht. Und die wissen auch, dass wir nicht anstrengungslos zu Wohlstand kommen oder anstrengungslos aus dieser Misere uns rausarbeiten. Es gab vor 40 Jahren mal ein Lied, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt. Die Stimmung ist da draußen. Die Leute wissen, so kann es nicht weitergehen. Und es kann auch nicht so weitergehen, dass wir Debatten führen über eine 4-Tage-Woche mit 30 Stunden. Jeder weiß aus dem Gefühl heraus, ja, wir müssen uns wieder anstrengen. Das Soll müsste sein 40 Stunden. Wir merken, wir werden alle Gott sei Dank gesund älter. Und dann ist es nicht zumutbar, dass wir alle mit 63 glauben, in Rente zu gehen und lasst mal die anderen machen. Wir haben natürlich immer das Phänomen, mach das mal in dem anderen Garten, nicht bei mir. Aber da muss die Gesellschaft einfach zusammenstehen und sagen, okay, wenn es alle trifft, wenn alle anpacken müssen, wenn alle die Ärmel hochkrampeln müssen, dann bin ich da auch gerne dabei. Und dieses Lebensgefühl müssen wir wieder einstellen, zu sagen, wir wollen gemeinschaftlich, dass Deutschland wieder zur Weltspitze aufrückt. Wir haben noch eine große Volkswirtschaft, uns geht's noch gut, vielleicht immer noch zu gut, aber wir sollten alle sehen, dass es uns also nicht noch schlechter geht. Und insofern verspreche ich nicht, dass es allen schlechter geht. Ich sage nur, es geht nicht so anstrengungslos weiter. Wir müssen mal in Frage stellen und ein paar Wohlfühldinge, an die wir uns gewöhnt haben, über die müssen wir diskutieren. Das heißt nicht, es geht einem schlechter, aber
nochmal relativiert.
Ja, nicht relativiert, ja. Aber nehmen Sie mal, wir haben einen Durchschnitt in Deutschland 250 Arbeitsstunden pro Jahr weniger. Im Durchschnitt arbeitet der deutsche Vollbeschäftigte 34 Stunden. Frankreich, Spanien, Italien 38 Stunden. Also wenn ich jetzt den Leuten sage, ihr müsst in Zukunft eine Dreiviertelstunde pro Tag länger arbeiten, damit wir volkswirtschaftlich wieder auf die Beine kommen, das ist übrigens rechnerisch gut 1 Million Arbeitskräfte, die alle ausgebildet sind, die deutsche Sprache können hier leben, dann ist das Fachkräfteproblem gelöst oder in großen Teilen gelöst. Und das ist ja keine große Zumutung. Aber manche, gerade Herr Heil zum Beispiel, würde mir antworten, also das sind so multiple Belastungen, wir müssen zurück auf 30 Stunden maximal bei vollem Lohnausgleich und das in 4-Tage-Woche. Exekutiert bei VW, die Probleme von VW, hat jeder gelesen, gehört, die haben große, große Sorgen, in die Zukunft zu kommen und das will ich für Deutschland einfach vermeiden.
Thema Ehrlichkeit wollte ich nochmal hinaus. Wir hatten auch hier schon den Vertreter der AfD, Stefan Möller war schon hier zu Gast in diesem Podcast vor der Bundestagswahl. Auffällig für uns war unter anderem, dass der von vornherein Berechnungen von Instituten, repräsentativen Umfragen überhaupt keinen Glauben geschenkt hat. Er hat gesagt, das ist alles falsch, das ist alles eine Verschwörung gegen die AfD, was auch immer.
Ja, mit Fakten haben die es nicht so, ne? Das ist so.
Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Diese Haltung, die verfängt gerade bei den Wählern. Und ich glaube, die Ampel hat ihre Aktien da dran, weil man sich nur gestritten hat. Sie war nicht Teil dieser Ampel, aber zumindest Teil der FDP. Weil man sich nur gestritten hat, man war sich nirgends einig, man hatte teilweise gegenteilige Fakten. Wieso kann man sich da nicht einigen? Was muss da passieren? Wie kann man Vertrauen wieder zurückgewinnen?
Ja, das ist, ich glaube, der Prozess ist länger als die Existenz der Ampel. Also wenn man gegen den gesunden Menschenverstand und Fakten natürlich permanent operiert, dann verliert man seine Glaubwürdigkeit. Und nehmen wir mal die Diskussion um die Energiewende. Es gibt Leute, die wollen uns weismachen, dass man allein mit Sonne und Wind eine Industrienation mit Energie versorgen kann. Ich sage bewusst Energie, nicht nur Strom. Aber jeder Mensch weiß, dass Sonne und Wind, kein Mensch weiß, ob das genau 1800 Stunden sind, aber wenn man sagt, 1800 Stunden ist oder die durchschnittliche Wind zur Verfügung, steht Wind zur Verfügung und Sonne zur Verfügung, dann wissen die Leute das. Und die wissen auch, dass das Jahr 8500 oder 8600 Stunden hat. Und dass in dieser Zeit man Speicher braucht, die wir noch nicht haben, Leitungen, die wir noch nicht haben. Aber wenn man jetzt permanent sagt, wir treiben die Energiewende voran, gleichzeitig sehen die Leute, meine Energierechnung steigt permanent, ob beim Heizen oder bei der Nutzung von Strom, dann sagen die, wollen die mich eigentlich hinter die Fichte führen. Und so geht das ja mit vielen Tatbeständen. Wir haben lange Zeit geleugnet im politischen Diskurs. Ich habe Ende 2015, kann man gerne nachlesen, schon gesagt, stärkt Frontex, macht die Schengener Grenzen zu. Ich wurde damals schon in eine Ecke gestellt, wo ich nicht hingehöre. Und man hat immer geläutet, wir haben doch kein Problem mit der Migration. Aber die Leute sehen draußen, in der Schule, im Kindergarten, in der Schwimmhalle, in der Turnhalle, auf der Straße, sehen die und spüren die Probleme. Und diese Dissonanz, die da erzeugt worden ist, die ist leider weit verbreitet. Gerade auch bei den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten wird oftmals gefühlt tendenziös berichtet. Und das macht es der AfD dann leicht zu sagen, glauben wir alles nicht, wir haben unsere eigene Wahrheit. Ich habe ja oft Diskussionen mit Vertretern dieser Partei, die argumentieren in meinen Augen oftmals faktenfrei oder übertreiben maßlos diese Dinge.
Machen wir es konkret.
das Beispiel, was ich gerade gesagt habe. Gehen wir auf Thema Atomkraftwerke. Ja. Als normaler Bürger bin ich nicht mehr in der Lage dazu, rauszufinden, ob das, wenn jetzt Atomkraftwerke weiterbetrieben würden, ob das günstiger für meinen Geldbeutel ist oder nicht. Dazu bin ich nicht mehr in der Lage. Das wird mir unmöglich gemacht als Bürger, weil wenn ich das google, Atomkraftwerke günstiger, dann finde ich irgendwie Artikel von 3 Umweltorganisationen, die sagen, das ist ganz schlimm und ist teuer, und 3 andere Artikel, die mir sagen, es ist günstiger. Und das ist am Ende, ist das ja genau die Debatte, die die Grünen mit der FDP die ganze Zeit in der Ampel geführt haben.
Ja gut, ich bin jetzt Vertreter für die Freien Demokraten. Es gab ja Gutachten.
Es geht mir jetzt gar nicht um den Fakt, wir können das jetzt hier an der Stelle nicht recht sicher aufklären, würde ich mal behaupten. Aber wie kann es sein, dass es sogar innerhalb der Regierung irgendeiner was erzählt, was einfach faktisch nicht hinhaut? Ich meine, das kann man sich am Ende ausrechnen.
Ja, ich habe von Anfang an das Zustandekommen der Ampel sehr in Frage gestellt, weil es war ja immer klar, die FDP hat den weitesten politischen Weg, Konsens zu finden mit den Vertretern von Rot und Grün. Und in meinen Augen war es ja gut, dass die FDP zum Beispiel bei der Frage Atomausstieg gesagt hat, nee, können wir nicht machen. Die Atommeiler sind sicher. Ich habe immer gesagt, bringt die 3, 4, die wir vorher abgeschaltet haben, auch wieder ans Netz, einfach um der Energiekrise entgegenzutreten. Und Habeck hat die Gutachten, die belegt haben, dass es günstig ist für Deutschland, unterdrückt und hat auf die Formulierungen, die nach außen gedrungen sind, Einfluss genommen. Es gibt einen Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag, der hat vor wenigen Tagen ja auch dazu getagt. Habeck hat die deutsche Öffentlichkeit damit belogen, hat wenig kritische Nachfragen von Teilen ihrer Kollegen bekommen und so wurde der Eindruck erweckt, dass dieses Teufelszeug, das kriegen wir ja seit Jahrzehnten eingeredet, abgeschaltet gehört. Aber glauben Sie, ich glaube schon, dass die Bevölkerung weiß, ohne das jetzt physikalisch, ökonomisch bis in der letzten Centstelle zu berechnet zu haben. Jeder weiß, dass wenn ich Energieformen aus dem Markt nehme, dass sich die Angebotsmenge verknappt und damit die Preise steigen. Wir wissen, dass wir in Frankreich Atomstrom weiter einkaufen. Und jetzt gehen wir mal vor die Tür und fragen 10 Bürger auf der Straße, ist es nicht sinnvoller, eigenen Atomstrom zu nutzen, anstatt ihn von Frankreich abzukaufen? Da werden die Leute sagen, ja, das ist es. Und das ist die Glaubwürdigkeit, glaube ich, die sie anmahnen. Dass wir Dinge machen, die so offensichtlich gegen den normalen Sachverstand, gegen das Bauchgefühl verstoßen, dass die Leute sagen, jetzt wollt ihr mich, ihr nehmt mich nicht ernst als Wähler. Und das ist das, was rauskommt. Die Leute sagen heute mit einer übergroßen Mehrheit, Atomstrom muss ein Mix der Zukunft sein. Das hat mit den alten Meilern zu tun. ISA 2 war der sicherste Meiler der Welt. Wir bauen jetzt diese neuen kleinen Reaktoren. Wir haben Forscher sagen, wir haben eine Möglichkeit, den Atommüll weiter zu explorieren, also die Energie, die noch drin steckt. 95, 96% steckt im Atommüll noch an Energie drin, weiter zu nutzen, um CO2-neutrale, sichere, grundlastfähige Energie zu erzeugen. Das ist das, was die Leute, ohne Physik studiert zu haben, wissen. Und wenn man dagegen argumentiert, dann kommt das raus, was sie sagen, und dann fällt es einem Beteiligten noch leicht. Die wollen euch alle in das Licht führen und deshalb brauchen die gar nichts zu argumentieren oder viel zu wenig zu argumentieren.
Verstehen Sie mich nicht falsch, die Grünen oder die Vertreterin der Grünen, Frau Göring-Eckardt, die noch hier zu Gast sein wird, werden wir natürlich dasselbe fragen. Darum geht es uns ja gar nicht, aber am Ende ist es ja so gekommen, wie es gekommen ist und man hat in der FDP dann, oder wahrscheinlich auch Herr Scholz, hat dann auch eine Reißleine gezogen, jeder hat da seine eigene Leine gezogen und war irgendwie darauf vorbereitet, dass diese Ampel zerbricht. Zu spät?
Viel zu spät. Wir hatten den Überfall Russlands auf die Ukraine. Ich habe damals schon gesagt und sage das heute, das war ein dermaßen einschneidendes Ereignis, dass man den Koalitionsvertrag, der auf einer ganz anderen Annahme basierte, neu verhandeln hätte müssen. Ich habe mal Jura studiert, das heißt ein Wegfall der Geschäftsgrundlage. Das war der erste große Fehler. Ist jetzt im Nachhinein auch eingeräumt worden. Christian Lindner hatte das thematisiert. Frau Lang, ihr unverdächtiges FDP-Freundin zu sein, hat das bestätigt, dass man das leider nicht getan hat. Dann kam die Klatsche vom Verfassungsgerichtshof.
Ricarda Lang, Ex-Chefin der Grünen.
Ex-Chefin der Grünen, genau. Dann kam die Klatsche vom Verfassungsgerichtshof, dass die 60 Milliarden, die man umgewidmet hatte, nicht zur Verfügung standen. Völlig mit Recht. Auch das war absehbar. Auch da hätte man sagen müssen, okay, basierte ja viel auf viel Geld, dass jeder so seine Spielwiese hatte. Auch da hätte man sagen müssen, neu verhandeln und wenn man nicht zum Ergebnis kommt, Ampel aus. Dann haben wir die Frage des Atomausstiegs, was ja Scholz mit seiner richtigen Kompetenz beendet hatte. Maximal noch die 3 Monate. Bis in April 22, viel zu kurz und ein fatales Signal. Wie gesagt, am Höhepunkt der Energiekrise diese Energieform rauszunehmen, nochmals alte Meiler dran. Heizungsgesetz. Jetzt vor dem Sommer, die Diskussion um den Haushalt, wo man merkt, die wollen die Schuldenbremse schleifen. Wir haben Schuldenbremse, heißt ja, wir machen jetzt trotzdem über 50 Milliarden neue Schulden im Jahr 25. All das sind Dinge, wo die FDP, und ich habe das auch immer meinen Kollegen empfohlen, aber ich konnte es nicht mitentscheiden, die diesen Vertrag hätte aufkündigen müssen zum Wohle Deutschlands. Wieder 2 Jahre Rezession, hätten wir nicht zugucken dürfen. Habeck irrlichtert herum, wer keine Brötchen backt, ist nicht insolvent, Sie kennen das alles. Dieser Wirtschaftsminister hat Deutschland nicht nur nicht gut getan, er hat massiv geschadet und wir haben dem Treiben viel zu lange zugeschaut.
Jetzt sagt die FDP ja immer wieder, es muss mehr Netto vom Brutto geben. Das steht so ähnlich auch auf Wahlplakaten. Jetzt zeigen aber Berechnungen bzw. ein Gutachten vom Mannheimer Leibniz-Institut für europäische Wirtschaftsforschung, ZEW abgekürzt, das sagt, naja, Durchschnittsverdiener würden bei Ihnen besonders belastet würden, wenn man das Wahlprogramm der FDP so umsetzen würde und Spitzenverdiener hingegen massiv entlastet. Jetzt wehrt sich die FDP und sagt, naja, die Berechnungen sind so gar nicht richtig oder das ist ein bisschen falsch, wir haben da mal gegengerechnet und schaut her, es gibt doch Entlastungen. Wem sollen wir denn da jetzt noch glauben? Also das ist immer so ein bisschen schwierig, da irgendwie den Weg zu finden, liegt die Wahrheit irgendwie in der Mitte? Was sagen Sie?
Also da muss ich ja mal auf etwas verweisen, was gut gelaufen ist in der Ampel. Christian Lindner hat sich dafür eingesetzt, die kalte Progression, diesen Mittelstandsbauch abzuschmelzen, wie kein anderer davor. Wir haben massiv die hart arbeitende Mitte der Gesellschaft in den letzten 3 Jahren entlastet, ist auch vorgesehen und wird auch durchgeführt für das Jahr 25. Und dieses Konzept setzen wir fort. Wir wollen den Eingangssatz, wo der Spitzensteuersatz fällig wird, von ungefähr 60.000 Euro auf knapp 90.000 Euro hin. Also die ganze gesamte Steuertabelle verschiebt sich dann nach oben, also in die knapp an die 100.000 heran, damit eben der fleißige Facharbeiter, die Doppelverdienerfamilie eben nicht so schnell mit dem Spitzensteuersatz belastet werden. Das ist die Wahrheit, was das ZEW da gerechnet hat. Ich kenne da vielerlei Statistiken. Ne? Winston Churchill hat mal gesagt, glaube nur der Statistik, die man selber gefälscht hat. Ich glaube, da sollte man wirklich sich an den Taten messen lassen und kein anderer steht seit Jahrzehnten dafür, für Entlastung zu sorgen der hart arbeitenden Mitte. Und das war unser Konzept, das steht jetzt wieder im Wahlprogramm drin und ich werde dafür auch eintreten, dass das, was wir nicht anders berechnet haben, sondern was tatsächlich den Tatsachen aus unserem Wahlprogramm steht, auch umgesetzt wird.
Also Entlastung für den Durchschnittsverdiener, die Durchschnittsfamilie oder Belastung mit der FDP?
Entlastung, deutliche Entlastung.
Um wie viel, sagen wir mal, 2 Kinder, 50.000 Euro?
Also ein das Mindestmaß ist der Ausgleich der Inflation plus 5%, das ist so der Durchschnitt, der gerechnet wird, ist halt von vielen Faktoren abhängig.
Ist das das, was Sie jetzt machen würden oder was im Wahlprogramm steht?
Das steht im Wahlprogramm drin. Also das ist gerade für, nochmals, es ist nicht hinnehmbar, dass jemand, der knapp 60.000 Euro, Jahreseuro verdient, schon wie ein Spitzenverdiener behandelt wird. Da sehen wir erst die Grenze bei ungefähr 90.000 Euro und das zieht einen großen Entlastungsschweif hinter sich her.
Ja, wenn Sie es vielleicht für die 60.000 durchgerechnet haben, was würde da unterm Strich mehr bleiben?
Das sind ungefähr 200 Euro im Monat.
Im Monat?
Im Monat.
Im Monat, okay. Ja.
Jetzt war so ein bisschen auffällig nach dem Ampel aus, dass Sie Christian Lindner den Rücken gestärkt haben. In der Vergangenheit gab es da ja zwischen Ihnen beiden so ein bisschen, naja, Streit ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber so ein bisschen Stunk, so ein bisschen, naja, es lief einfach nicht so rund. Gab es da eine Aussprache in der Zwischenzeit? Weil es einfach, wie gesagt, auffällig war, dass gerade nach dem Ampel aus Sie da Christian Lindner so sehr den Rücken gestärkt haben und ihn da so zur Seite gesprungen sind.
Also wir haben tatsächlich uns ausgesprochen am 2. September. Aber es wird auch viel hineininterpretiert. Ich habe ihn immer kritisiert, wenn ich in der Sache anderer Auffassung war und habe aber auch Dinge unterstützt, die meine Zustimmung gefunden haben. Und in der Form sind wir auch auseinandergegangen oder kommunizieren heute, dass ich Kritik übe, wo ich sie üben möchte, aber auch sage, was gut ist. Und ich habe natürlich im Moment des Ampels aus gesagt, das ist endlich ein längst überfälliger Schritt. Und habe ja auch direkt noch gemeinsam mit ihm auf der Bühne gestanden, Anfang September, wo ich gesagt habe, der erste notwendige Schritt ist das Ampel aus, der zweite ist die Wiederherstellung der Glaubwürdigkeit. Und dafür trete ich gerne an, da sind wir Profis und da ist nicht wichtig, ob Herr Lindner und Herr Kemmerer sich gut verstehen, sondern dass wir Gutes für Deutschland im Sinne haben und in dem Sinne arbeiten wir zusammen. Wir haben jetzt vor ein paar Tagen auch gemeinsam einen Wahlkampfauftritt bestritten. Man muss ja nicht dicke Freunde werden, darum geht es nicht. Nochmal zum Ampel aus, wenn mir das erlaubt ist. Und
Wir haben Zeit.
Das ist sehr schön. Ich hätte mir einen viel selbstbewussteren Umgang mit dem Ampelhaus gewünscht. Kreuz durchzudrücken und zu sagen, endlich haben wir das getan, was große, große Teile der Bevölkerung einfordern, nämlich, dass diese unsägliche Ampel beendet wird. Und das selbstbewusst ins Schaufenster gestellt. Da ist mir viel zu viel über Papiere, D-Day und all diese Dinge geredet worden, weil darum geht es nicht. Es geht um die Zukunft und nicht um die Vergangenheit. Aus der Vergangenheit müssen wir lernen, da haben wir viel drüber gesprochen, wo wir auch Vertrauen verloren haben. Jetzt geht es darum, wer am besten die Zukunft dieses Landes gestalten kann und wird. Und da ist die FDP ein unverzichtbarer Partner. Das ist die Diskussion, die ich gerne führen würde. Und wenn Christian Lindner diese Themen anschneidet und auch jetzt in der Migrationsfrage ja auch nochmal einen sehr wichtigen Punkt gesagt hat, nämlich dass, wenn Länder dauerhaft verweigern, ihre Mitbürger wieder in ihrem Land aufzunehmen, in ihrer Heimat aufzunehmen, dass wir dann auch die Zahlungen an diese Länder einstellen. Das ist doch ein guter Beitrag, der in der Debatte auch tatsächlich noch gefehlt hat. Und das ist auch, was die Leute ärgert, dass die Länder es nicht gut mit uns meinen, aber trotzdem von uns finanzielle Unterstützung bekommen.
Ich glaube, die Botschaft haben sie sich für heute vorgenommen. Aber jetzt mal ehrlich, sie haben nach dem Ampel ausgesagt, Christian Lindner sei der Beste für den Job. Und das ist ein Mann, der hat sich in Weimar mal auf einer Veranstaltung hingestellt und hat gesagt, in Thüringen ist es besser, die Linke zu wählen als die FDP, wofür sie ihn auch kritisiert haben. Und dann setzt man sich einfach so zusammen und ist alles wieder gut?
Nein. Ich habe gesagt, Christian Lindner ist der Beste für diesen Job, diesen Wahlkampf jetzt zu bestreiten, die FDP wieder in den Bundestag zu führen. Habe aber im selben Zusammenhang gesagt, und danach sollten wir uns als Freie Demokraten mal hinsetzen, insgesamt, wo soll denn die Reise hingehen? Und das hängt ja nicht nur an Christian Lindner, wird ja oft auch kritisiert, wer ist denn noch sichtbar? Und Sie kennen ja so die Personen, die ich nicht so mag, die sind mir dann auch viel zu wirkmächtig in der FDP. Und da trete ich auch gerne an, die Diskussion nach dem Wahltag dann zu führen, Quo vadis FDP? Und ich möchte eben nicht mehr, und ich glaube, die Chance werden wir auch nicht mehr kriegen, dass wir in dermaßen einer Form Glaubwürdigkeit verspielen, wie wir es in der Zugehörigkeit der Ampel getan haben. Die Leute erwarten von uns mehr Netto vom Brutto, Sie sagten es. Die Leute erwarten von uns, dass wir die Regulatorik zurückbringen. Die Leute erwarten davon, dass wir den Staat da stark machen, wo er stark sein muss, aber auch ihn zurücknehmen, wo er nichts zu suchen hat, nämlich in unserer Privatsphäre. All das sind Dinge, die werden mit der FDP verbunden. Ich habe auch in dem Zusammenhang gesagt, ich stehe für eine FDP, die in der Tradition steht von Scheel, Genscher, Guido Westerwelle, Otto Graf Lambsdorff. Das sind die Vorbilder, die mich bewogen haben, in der FDP anzutreten. Und dafür kämpfe ich, dass das wieder sichtbar wird. Und das habe ich glaube, das haben viele Leute, die uns ja mal 2021 gewählt haben, über 11%. Das vermissen die. Und das müssen wir jetzt wieder in den Vordergrund stellen, dass wir das Vertrauen wieder gewinnen und dann das Vertrauen aber auch nicht enttäuschen, sondern durch aktives politisches Handeln in Berlin auch dann rechtfertigen.
Also für den Wahlkampf reißt man sich in der FDP zusammen. Wer soll es denn machen außer Lindner?
Was machen die
denn? Den Parteichefjob, wenn man sagt, nach der Wahl müssen wir aber gucken, jetzt ziehen wir das noch so durch.
Nein, es geht doch nicht um Parteichef.
Doch, darum ging es gerade.
Es geht darum, wer doch neben Christian Lindner Verantwortung für und in der Partei hat. Wer neben Christian Lindner in einer künftigen Bundesregierung Verantwortung trägt. Und wir haben ja einen Minister verloren, der ist immer noch Minister, das findet wenig Zustimmung bei mir und bei vielen anderen in der FDP. Das muss man ja mal kritisch diskutieren. Es geht ja nicht nur um eine Person.
Wird denn dann in der FDP noch aufgeräumt? Und jetzt meine ich gar nicht personell, sondern strukturell. Stichwort D-Day-Papiere, da wusste Lindner nicht so ganz, was vor sich geht. Da sind Köpfe gerollt. Bleibt das jetzt so bei den Strukturen oder guckt man sich das an? Hat man sich das vielleicht angeguckt?
Da bin ich zu weit weg, weil ich jetzt nicht im Genscher Haus sitze, aber man sollte sich anschauen. Es ist ja auch so, dass die Welt sich so rasend verändert und wir, ich glaube, in Berlin auch oftmals noch in Strukturen arbeiten, die vor 10, 15 Jahren mal sicherlich sehr gut waren. Aber gerade die Fragen KI, Umgang mit den sozialen Medien, Auftreten in den sozialen Medien, ich glaube, da haben alle Parteien in Deutschland noch Aufholpotenzial und das sehe ich auch bei der FDP. Wir kommunizieren, meinen Augen, nicht modern genug in allen Ebenen. Ich merke das ja auch draußen, wie sich Wahlkampf verändert hat. Die Leute sind informiert, informieren sich aber vor allen Dingen, wo sie wollen und nicht, wo ich will. Und all das muss man halt berücksichtigen, auch in der Kommunikationsstrategie einer Partei, im Auftreten einer Partei und sicherlich auch in der Programmatik einer Partei. Die Herausforderungen von KI, die sind noch nicht bis zu Ende gedacht. Die Herausforderungen, die durch die alternde Gesellschaft, wir haben es angesprochen, gekommen sind. Ja, auch Donald Trump wird massiv diese Welt verändern, indem er unheimlichen Druck ausübt auf Leute, die seinem politischen Kalkül oder seinen politischen Ideen nicht folgen. Ich halte es für gut, dass diese disruptiven Prozesse auch in Deutschland mal gefragt werden. Ich halte alles gut, was er macht. Aber ist ja wichtig, dass man mal alles wieder in Frage stellen. Das muss am Ende auch eine FDP machen.
Abschließend würde ich gerne fragen, weil Sie es auch schon angesprochen haben, Sie sind noch 2 Jahre FDP-Chef in Thüringen. Wie lange wird man einen Thomas Kemmerich noch an der Spitze des Landesverbandes sehen?
Gut, das habe ich nicht nur zu entscheiden, aber ich kann mir das schon noch zumindest für die Dauer dieses Jahrzehntes vorstellen. Und in diese Dauer fällt auf jeden Fall noch eine Landtagswahl. Und da bin ich auch gerne bereit, Thüringen, auch Deutschland zu zeigen, dass es in Thüringen eine FDP braucht. Ich wünsche uns, dass die Regierung erfolgreicher ist als die letzte Regierung, die Thüringen am Ende schlecht hinterlassen hat. Aber ich weiß, dass auch eine Landesregierung in Thüringen mit einem gelben Einfluss eine bessere wäre. Und dafür würde ich mich einsetzen, dass wir dieses Stigma der außerparlamentarischen Opposition in Thüringen verlassen können. Und das sehe ich als meine Mission, das wieder mit aufzubauen, Kräfte, junge Kräfte in der FDP zu halten, die in den letzten Jahren an meiner und unserer Seite gestanden haben, aber auch neue Kräfte zu gewinnen, um mit einer schlagkräftigen FDP immer präsent zu sein, wenn es darum geht, Thüringen besser zu machen.
Vielen Dank, Herr Kemmerich.
Sehr gerne.
Real Talk Thüringen, der Podcast zur Bundestagswahl von Antenne Thüringen.